Ich beginne mit einem Gebet zum Heiligen Geist. Geist der Wahrheit, forme uns so, dass wir die Wahrheit lieben, die volle und ganze Wahrheit. Binde uns an die objektive Wahrheit und bewahre uns vor der Versuchung, sie an uns zu reißen, sie zu verformen und für uns zu gebrauchen. Gib uns Ehrfurcht vor der Wahrheit und Besorgtheit, sie rein und unverletzt zu bewahren. Mach uns zu leidenschaftlichen Hütern der Wahrheit. Gib uns den Mut, die Wahrheit unserem persönlichen Geschmack, unseren Vorurteilen und heimlichen Wünschen vorzuziehen. Vermehre unseren Eifer, die Wahrheit zu verkünden und Zeugnis für sie zu geben, indem du uns zur Wahrheit führst. Binde uns immer inniger an den, der gesagt hat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Hörerinnen und Hörer, das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu. Das ist ein Wort aus dem Mund des berühmten Jean-Marie Vianney, des Pfarrers von Ars. Dieses Wort zitiert unser Papst in einem Brief an die Kirche zum Jahr des Priesters. Das Priestertum als Liebe des Herzens Jesu, das leuchtet erst ganz, ganz unscheinbar auf in den Anfängen der Völker und der Menschen, die je Gott verehrt haben und versucht haben, mit ihm in Verbindung zu treten in irgendwelchen priesterähnlichen Diensten. Wir haben darüber gestern gehört und wollen heute Morgen einmal darüber nachdenken, wie diese Liebe des Herzens Jesu langsam, langsam erkennbar wird, auch bei den priesterlichen Diensten des alten Bundes. Zunächst einmal einige Verse aus dem Psalm 50. Es ist Gott, der hier sich bemerkbar macht, hörbar macht, der durch den Propheten spricht. Höre, mein Volk, ich rede. Israel, ich klage dich an, ich, der ich dein Gott bin. Nicht wegen deiner Opfer rüge ich dich, deine Brandopfer sind mir immer vor Augen. Doch nehme ich von dir Stiere nicht an, noch Böcke aus deinen Hürden, denn mir gehört alles Getier des Waldes, das Wild auf den Bergen zu Tausenden. Hätte ich Hunger, ich bräuchte es dir nicht zu sagen, denn mein ist die Welt und was sie erfüllt. Soll ich denn das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Bring Gott als Opfer dein Lob und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Liebe Schwestern, dieses Wort ist ein ernstes, mahnendes, richtendes Wort. Es will den Kult in die richtige Ordnung stellen. Und zwar abheben von den heidnischen Kulten, von denen wir gestern gesprochen haben. Der heidnische Kult besteht darin, Gott zu befriedigen, zu besänftigen, ihm etwas zu geben, damit er auch wieder etwas gibt. Als wenn er es nötig hätte, von uns irgendwelche Gaben zu empfangen. Es gibt gar nichts, was wir ihm geben können. Denn er hat ja schon alles. Es kann höchstens sein, dass wir etwas an uns gerissen haben, was sein Eigentum ist, was wir ihm wieder zurückerstatten müssen. Wenn wir zum Beispiel nur daran denken, dass unser Leib und Leben ja nicht uns gehört, sondern ihm gehört. Dass wir also auch so etwas sein sollen wie ein heiliger Tempel oder eine Art Eigentumswohnung Gottes. Und wenn wir diese Worte gehört haben in den letzten Tagen, er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf, dann ist das nicht nur Herbergssuche in Bethlehem, sondern das ist jeder einzelne Mensch an dessen Herzenstüre der Herr klopft, um in sein Eigentum einzutreten, und dieses ihm verweigerte, ihm wieder zurückzugeben, das wäre zunächst einmal eine Voraussetzung, um einen richtigen Kult, eine richtige Gottesverehrung zu haben. Das heißt also, wir können Gott nicht abspeisen. In den weihnachtlichen Tagen wird sehr oft diese Geschichte erzählt von dem Jungen, der zur Krippe geht und dem Jesuskind ein schönes Geschenk machen möchte. Und dann bietet das Kind dem Jesuskind, sagen wir mal, eine schöne Blume an. Und dann sagt das Jesuskind zu ihm: Blumen, die habe ich alle selbst geschaffen. Die kannst du mir nicht mehr geben. Aber gib mir doch deinen zerbrochenen Becher, den du zerstört hast aus Mutwillen. Und das Kind denkt darüber nach: Ja, ich habe ja meinen Becher aus Zorn und Wut auf die Erde geworfen. Und das Kind sagt: Bring mir in Zukunft alles Zerbrochene, das möchte ich haben. Und weiterhin, als der Junge ihm irgendeinen schönen Kieselstein anbietet, sagt das Jesuskind wiederum: Nein, die Kieselsteine und alle Gesteine und Berge und habe ich doch alles selbst geschaffen. Bring mir doch die Ausrede, die du gebraucht hast, als deine Mutter gefragt hat, warum der Becher zerbrochen ist. Du hast sie nämlich belogen. Bring mir deine Lügen und alles Unwahre. Das heißt also, hier wird deutlich, dass Jesus auf die Welt gekommen ist in seinem Priestertum, um das Zerbrochene wieder zu kitten und alles Verlogene wieder zur Wahrheit zu führen, wie wir eben ja auch um den Geist der Wahrheit gebetet haben. Und auf diesen Kult der Wahrhaftigkeit will Gott langsam sein Volk einschwören. Bring Gott als Opfer dein Lob, dein Herz halt ihm entgegen und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Wenn wir diese Psalmen beten, dann denke ich nicht nur an Ordensgelübde, sondern an viel mehr, an Umfassenderes. Hier geht es nämlich schon in Richtung allgemeines Priestertum. Wir alle, die wir getauft sind, haben zunächst einmal eine ganz tiefe Vereinigung, ja man kann sagen, organische Verbindung zu Gott geschenkt bekommen. Wir sind ein Teil von ihm geworden. Wir sind ihm implantiert. Er hat sich uns angelobt. Und wir sollen jetzt die Taufe sozusagen auch zu unserem Ja zu Gott umgestalten. Dass also Taufe ein dauernder Vollzug wird, dass wir ihm uns so nähern, wie er sich uns genähert hat. Sodass also die Erfüllung der Gelübde darin besteht, dass wir aus der Taufe zu leben versuchen und sie immer mehr konkretisieren in der Totalhingabe an Gott, wie er sich total an uns Menschen ausgegeben hat. Das ist eigentlich gemeint. Gott will den Menschen zu einem Kult des Herzens führen und nicht zu einer äußeren materiellen Verrichtung. Das wäre nicht der priesterliche Dienst. Wir haben schon aus dem Mund des Pfarrers von Ars gehört, wie er sagt, ein Priester, der nur noch materiell die Messe feiert, verliert seine Innigkeit und seine Frömmigkeit. Wir müssen also ganz ein Teil dieses Kultes werden, den Christus uns geschenkt hat in der Hingabe seiner selbst. Bei den Völkern, die Israel umgaben, an die dieses mahnende Wort ja gegangen ist, bei den Völkern, die also das Volk Israel umgaben, gab es Priestertum verschiedener Art. Meistens waren sogar die Könige, die die obersten Priester waren, die dann eine Kaste von Priestern unter sich hatten. Das war schon am Anfang, wir haben es gestern schon betrachtet, bei den Patriarchen anders. Die Patriarchen übten eine Art Familienpriestertum aus. Das heißt, sie spürten, sie sind Gott etwas schuldig, nämlich sich selber ihm zu geben mit ihrem Lob, mit ihrer Anbetung, ihn anzuerkennen. Die ersten priesterlichen Dienste waren Formen der Anbetung, der Anerkennung, der Huldigung. Gott einfach Gott sein lassen und sich selbst als Geschöpf erfahren. Wenn er etwas sagt, dann ist dieses Wort maßgebend und nicht meine Meinung. Deswegen ist Abraham aufgebrochen und hat das getan, was Gott ihm sagte, und hat ihm einen Altar gebaut. Das Priestertum ist seit Mose einem bestimmten jüdischen Stamm zugeordnet worden, nämlich dem Stamme Levi. Und deswegen kommt ja dann später auch auf, wie im Psalm 110, der Ausdruck: Aber es gibt einen hohen Priester, der ist nach der Ordnung des Melchisedek und nicht nach der Ordnung des Mose und des Stammes Levi. Nach der Ordnung des Melchisedek heißt, Gott beruft einfach, ohne sich an irgendeine Genealogie zu halten. Denn auch Jesus stammte nicht aus dem Stamme Levi, sondern aus dem Stamme David und hatte eine andere Herkunft. Das alttestamentliche Wort für Priester leiten die Sprachetymologen ab aus der Wurzel, die etwa bedeutet, sich neigen oder huldigen. Das ist also eine typische anthropologische, also der Natur des Menschen zugedachte oder zugeordnete Wesensbeschreibung. Das macht den Menschen zum Menschen, indem er ein Anbeter Gottes wird und Gott huldigt. Vielleicht haben Sie einmal das Wort von der verratenen Anbetung gehört, dass die große Katastrophe wäre, wenn der Mensch nicht mehr Anbeter Gottes wäre, sondern Anbeter seiner selbst. Aber das Priestertum hat etwas mit Huldigung und Anbetung zu tun. Andere Wissenschaftler leiten das Wort, das alttestamentliche Wort für Priester ab von der Wurzel, die bedeutet stehen, vor Gott stehen. Vielleicht haben Sie gleich eine Assoziation, denn im zweiten Hochgebet kommt ja genau diese Doppelbedeutung priesterlichen Dienstes bezogen auf das Volk Gottes vor mit den Worten: Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Das ist wunderschön, das ist priesterlicher Dienst, was uns wiederum zeigt, dass priesterlicher Dienst nicht nur Sache eines Amtspriesters ist, sondern des ganzen Volkes Gottes. Wir sind dazu berufen, vor ihm zu stehen und ihm zu dienen. Dieses Stehen vor Gott ist ein Akt der Hochachtung, der Anbetung. Es ist so, wie wenn eine bedeutende Persönlichkeit den Raum betritt, alle stehen auf, geben ihm sozusagen die Achtung, die Ehre, und dann ihm zu huldigen und ihm zu dienen. Das heißt, es gibt nur einen, der Anspruch hat, Herr und Meister zu sein, und das ist Gott und sonst niemand. Das hat ja Jesus auch seinen Jüngern immer wieder eingeprägt. Einer ist euer Herr, einer ist euer Meister. Ein weiteres Wort, das es im Alten Testament gab: Es gab keine Priesterweihe, sondern es gab eine Priestereinsetzung. Die Priesterweihe gibt es im eigentlichen Sinne erst neutestamentlich. Aber eine Einsetzung des Priesters, und dieses wurde mit einem hebräischen Wort etwa bedacht, das bedeutet seine Hand füllen. Also ihm etwas in die Hand geben, seine Hände füllen. Dies war zunächst einmal als eine Art Menschenwerk gedacht. Mose legte in die Hände Aarons und seiner Söhne die Opfergaben, die sie darbringen sollten. Also er bekommt die Hand gefüllt, um priesterlich seinen Dienst tun zu können, um Gott die Opfergaben darzubringen. Andere wiederum haben das so ausgelegt, dass damit gemeint sei, dass man ihm den Sold für seinen priesterlichen Dienst in die Hand gibt, also eine materielle Bezahlung. Es mag ja heute tatsächlich auch Priester geben, die meinen, das sei der Sinn des Priestertums, eine gute Position zu haben und daraus ein schönes Leben zu machen. Aber ich glaube, in der heutigen Situation in unserem Lande, wo Priester immer rarer werden, ist das wohl der geringste Grund, um noch sich für diesen Dienst berufen zu lassen, wo man sich wirklich sehr stark aufreiben muss, wenn man seinen Dienst noch ganz ernst nehmen will. Aber die Hände gefüllt bekommen, das hat natürlich im Letzten noch einen tieferen Sinn. Aber bleiben wir zunächst nochmal bei dem Menschenwerk, dass wir etwas in die Hände gelegt bekommen im priesterlichen Dienst, um es Gott darzubringen. Menschenwerk war beispielsweise auch die Taufe des Johannes im Jordan. Sie hatte nicht die Vollmacht, die der sakramentalen Taufe innewohnt, nämlich den Menschen mit Gott zu versöhnen und ihn rein zu waschen von Sünden. Das hat Johannes der Täufer niemals von sich behauptet, sondern im Gegenteil gesagt, ich bin nicht derjenige, der da kommen soll, ich taufe nur mit Wasser, nach mir kommt der, der die Vollmacht hat, mit Feuer und Heiligem Geist zu taufen. Der heilige Petrus hat in seinem ersten Brief darauf noch einmal Bezug genommen, dass die Taufe auch diesen Charakter des Menschenwerkes hat, dass der Mensch sich sozusagen als Sünder vor Gott hinstellt und ihn bittet um Vergebung und nie recht weiß, bei Johannes zumindest nicht, ob auch diese Vergebung geschieht. Nämlich im Petrusbrief heißt es, der Reinigung und Rettung durch das Wasser in der Arche Noah entspricht die Taufe, die jetzt euch rettet. Sie dient nicht dazu, den Körper vom Schmutz zu reinigen, sondern sie ist eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen aufgrund der Auferstehung Jesu. Das ist ein interessanter Aspekt. Hier beleuchtet der heilige Petrus einmal die Taufe von der Seite des Menschen, der sich Gott gegenüber als Sünder präsentiert, mit der Bitte um Reinigung und Heiligung. Zugleich ist natürlich die Taufe auch eine Zusage von Seiten Gottes mit der Wirksamkeit eben dieser Reinigung und Heiligung, die uns darin zuteil wird. Sodass also in dem sakramentalen Vollzug der Taufe, die uns durch den Kreuzestod Christi geschenkt ist, auf einmal der priesterliche Dienst vollkommen wird und wirklich das erreicht, wozu er da ist, den Menschen komplett mit Gott zu versöhnen. Das konnte das Alte Testament so noch nicht bringen. Das Alte Testament konnte im Grunde den Menschen immer wieder darauf hinweisen, Mensch, du bist ein Sünder, du brauchst das Erbarmen Gottes. Und wenn Gott sich deiner nicht erbarmt, bist du verloren. Und noch einmal hat Johannes der Täufer kurz vor dem Kommen Jesu die Menschen dazu aufgerüttelt. Das war ja seine Aufgabe, die Menschen aufzurütteln, ihnen bewusst zu machen, wie unvollkommen sie vor Gott sind, wie bekehrungsbedürftig sie sind. Er hat ihnen ihre Sünden bewusst gemacht, mit dem Hinweis, es wird das Lamm Gottes kommen, das eure Sünden hinwegnimmt. Und die ersten, die ihm auf die Spur gesetzt wurden, waren ja die beiden späteren Apostel, Johannes, der Sohn des Zebedäus, und Andreas, der Bruder des Simon, wie wir gestern schon gehört haben. Also im neutestamentlichen Priestertum steht, wenn es wiederum um diesen Begriff geht, die Hand füllen, also jemanden einsetzen zum Priestertum, ihm die Hand füllen, dass Gott selber dem Priester die Hand füllt mit all den Gaben und Gnaden, die er dann austeilen soll. Und das ist uns in Jesus Christus geschenkt. Jesus Christus ist die Gabe aller Gaben. Priesterlicher Dienst heißt eigentlich neutestamentlich Jesus zu den Menschen tragen. Seine ganze erlösende Liebe dem Menschen erfahrbar machen. Wer hat diesen priesterlichen Dienst als erster in der ganzen Religions- und Menschheitsgeschichte vollzogen? Das war Maria. Als Maria Jesus in ihrem Leibe trug und zu Elisabeth ging, wurde sie zur ersten Christusträgerin zu den Menschen und hat etwas bewirkt. Es wird ja berichtet, dass das Kind im Leibe den kleinen Johannes, der auch noch im Leibe seiner Mutter war, begrüßte und beide einander erkannten. Vielleicht war das genau die Berufungsgeschichte des Johannes bereits im Mutterleib, wie es ja von den Propheten auch heißt, schon im Mutterleib habe ich dich berufen. Wir wissen das nicht, diese tiefsten Geheimnisse, aber wir spüren, genau das ist es, was priesterlichen Dienst ausmacht, dass wir ihn in uns einlassen, der will uns die Hände und das Herz füllen mit sich selber, damit wir ihn zu den Menschen bringen. Das ist priesterlicher Dienst. Später wurde alttestamentlich, das war aber erst nach dem Exil, wurde dann auch der hohe Priester gesalbt. Das war schon so eine erste Andeutung dessen, was wir heute die Priesterweihe nennen. Denn auch bei der Priesterweihe geschieht ja eine Salbung mit dem heiligen Chrisam. Und Jesus Christus ist ja der Christos, der Gesalbte. Also damit deutet sich schon an, dass er in besonderer Weise für einen priesterlichen Dienst gesalbt worden ist, wie sein Name Christos sagt. Und wir sind diejenigen, die uns nach ihm benennen dürfen. Christen, Gesalbte. Auf diese Salbung weist Johannes zum Beispiel auch in seinem ersten Brief hin, wenn er immer sagt, aber ihr habt die Salbung empfangen. Also verhaltet euch danach, gebt der Wahrheit die Ehre und nicht der Lüge. Haltet euch an Christus und bekennt ihn als den hohen Priester, der Mensch und Gott zugleich ist. Durch seine Amtsfunktion wurde der Priester im Alten Testament in besonderer Weise geheiligt, das heißt ausgesondert. Er gehörte nicht mehr dem profanen Bereich an, sondern war jetzt eingesetzt für den Dienst an Gott, für die Menschen. Sie durften sich also auch nicht mehr verunreinigen, an bestimmten Dingen nicht mehr teilnehmen. Zum Beispiel durften sie sich nicht bei Totenfeiern an dem Toten verunreinigen oder durch die Heirat mit einer Dirne oder einer geschiedenen Frau. Sie mussten also für den Dienst am Heiligtum besondere Reinigung und Heiligung an sich vollziehen und auch besondere Kleider tragen. Immer mit der Gefahr, dass das Ganze auch eine Veräußerlichung werden konnte. Wie Jesus später sagte, sie tragen wallende Kleider und haben lange Quasten an ihren Gewändern und produzieren eine Frömmigkeit, die aber nicht ihrem Herzen entspricht. Die Aufgabe der alttestamentlichen Priester deutet auch schon etwas an von dem, was sich im neuen Bund dann vollenden wird. Zunächst einmal an Christus und dann an der priesterlichen Kirche. Zunächst einmal ging man zu den Priestern hin, um sie zu befragen. Nicht nur seelsorgerlich zu befragen, einen Rat einzuholen, sondern ein Orakel einzuholen. Also sie um die Zukunft zu befragen. Wir werden heute in der Lesung aus dem Buch Samuel so in dieser Richtung etwas hören, wo die Mutter des Samuel da in das Haus Gottes kommt, zu Eli, um ihn sozusagen zu befragen, beziehungsweise Gott zu bitten, er möge ihr doch einen Sohn schenken. Bei den Heiden war das eine Selbstverständlichkeit, dass man sich in Delphi oder irgendwo ein Orakel holte, um die Zukunft zu wissen. Aber im Letzten geht es natürlich darum, dass prophetischer Dienst geschieht. Also nicht irgendwelche Wahrsagerei und Zauberei, sondern prophetischer Dienst. Wie Johannes der Täufer es ja getan hat, der im Namen Gottes prophetisch gesprochen hat zu den Menschen, ganz als Werkzeug oder Membran Gottes, der durch ihn sich vernehmbar gemacht hat, zu den Menschen hin. Ein weiterer Dienst, der im alttestamentlichen Priestertum wichtig war, Hüter des Heiligtums und der Bundeslade zu sein, wie wir von Eli und seinen Söhnen im Buch Samuel ja hören. Sie wohnten im Hause Gottes, so wie der Pfarrer von Ars, wir haben es gehört, in der Kirche wohnte und nicht in seinem Pfarrhaus. Hüter des Heiligtums war, damit das Feuer nicht erlosch, das Feuer der Liebe des Menschen zu Gott. Ein weiterer Dienst, priesterlicher Dienst, war die Unterweisung in der Tora, die Lehre, die Verkündigung der Lehre, die Erklärung und Auslegung des Gesetzes. Und das war etwas ganz Wichtiges, was dann später in den verschiedenen Bethäusern in den Synagogen geschah, die es am Anfang so noch nicht gab. Synagogen waren Gebets- und Lehrhäuser. Dort wurde aus der Tora gelesen, dort wurden die Propheten erklärt und dort hat auch Jesus einmal oder mehrere Male, wie wir hören, in der Synagoge das Wort ergriffen und hat die Propheten ausgelegt. Es ist interessant übrigens, dass sämtliche Synagogen, wie es heute ist, weiß ich nicht, aber zumindest in früherer Zeit, sämtliche Synagogen in Richtung Tempel von Jerusalem gebaut worden sind. Die waren alle nach Jerusalem ausgerichtet. Wenn also eine Synagoge in Arabien stand, dann nach Westen, und wenn eine Synagoge in Rom oder sonst wo stand, dann nach Osten, also immer nach Jerusalem zum Tempel ausgerichtet. Ganz einfach deshalb, weil es für den Juden klar war, für den gläubigen Juden, dass der Wortgottesdienst der Verkündigung und des Gebetes ausgerichtet ist auf den Kult. Und Jerusalem war der einzige Kultort. Es gab nur einen Ort, an dem Opfer, priesterliche Dienste verrichtet werden durften. Das war der Tempel in Jerusalem. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, was das für das Judentum bedeutet haben muss und eigentlich heute noch bedeutet, dass nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, 70 nach Christus, plötzlich dieser Orientierungspunkt genommen war. Die Synagogen waren nach etwas ausgerichtet, was es gar nicht mehr gab. Es war ein Wortgottesdienst da, aber kein Kult mehr. Seit dem Jahre 70 gibt es keinen Kult mehr. Wir Christen wissen, was das bedeutet. Dass in Christus der Kult sozusagen erfüllt ist und jetzt eigentlich sich herleitet von seinem Kreuzesopfer und es deswegen keines Tempels mehr bedarf. Aber sagen Sie das mal den Juden. Ich habe gerade vor kurzem gelesen in einer Zeitung, dass es in Jerusalem, in Israel, wieder Bestrebungen gibt, den Tempel aufzubauen. Und als ich mal in Israel war, hat uns die Führerin, die uns da durch Jerusalem geleitete, erzählt, es gäbe schon einige, die hätten ihre hohen priesterlichen Gewänder zu Hause im Schrank hängen und warten nur noch auf den Augenblick, wo der Tempel wieder aufgebaut wird. Ganz abgesehen davon, dass das die größte Katastrophe der Menschheit würde, wenn je auf dem Tempelberg wieder der Tempel gebaut würde, das gäbe einen Weltkrieg, denn dort oben stehen zwei heilige Moscheen, die dem Islam besonders heilig sind. Das gäbe einen Weltkrieg. Deswegen wäre es gut, wenn das Judentum sich mal überlegen würde, warum eigentlich der Ort des Kultes ihnen seit fast 2000 Jahren genommen ist. Die Religion hängt gewissermaßen bezugslos im Raum. Die Lehre ist da, aber der Kult ist nicht mehr vorhanden. Und genau das ist es, was doch der Mittelpunkt jeglicher Religion ist, der Opferkult. Und deswegen war das der vornehmste priesterliche Dienst neben der Hütung des Heiligtums, der Unterweisung in der Tora, eben das Opfer darzubringen im Tempel Tag für Tag. Als der Tempel also eingerichtet war, gab es auch einen geordneten Opfergottesdienst. Tag für Tag wurde das Opfer dargebracht. Und einmal im Jahr erschien der hohe Priester in einer ganz wichtigen Funktion. Und das war die Funktion, die eigentlich das Hauptproblem der Menschheit ist. Wie werde ich mit Gott versöhnt? Oder wie Luther es sagte, wie finde ich einen gnädigen Gott? Das Hauptproblem aller Menschen. Wie werde ich meine Schuld los? Wer befreit mich von Sünden? Es hat in der ganzen alttestamentlichen Zeit, in allen Völkern und Kulturen, keine schlüssige Antwort auf diese Frage gegeben. Man hat zwar alle möglichen Riten eingeführt, wie auch, wie gesagt, am Versöhnungstag, wenn der hohe Priester auftrat und dann für die Vergebung der Sünden des Volkes seine Riten vollzogen hat. Es heißt ja, er besprengte das Volk mit dem Blut der Stiere, der Opfertiere, ging einmal im Jahr eben an diesem Tag in das Allerheiligste, besprengte es mit dem Blut der Versöhnung und dann wurde symbolisch einem Bock, wohl einem Schafs- oder Ziegenbock, wurde die ganze Schuld des Volkes Israel aufgeladen. Das war der Sündenbock, der hinausgejagt wurde in die Wüste, um die Sünden wegzunehmen. Aber es sollte kein Bock sein, sondern es sollte das Lamm sein, das Lamm, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Hochinteressant ist Folgendes, im Griechischen heißt der Sündenbock Pharmakos. Das klingt genauso wie das Wort Pharmakon, das heißt Medizin und Heilmittel. Dass also der Sündenbock eine Art Heilmittel sein sollte, um das Volk wieder zu heiligen, zu reinigen von Sünden. Das war eine wichtige priesterliche Funktion, aber sie war immer noch in der Form der Fürbitte, des Aufschreis der erlösungsbedürftigen Menschheit zum Himmel, ohne zu wissen, ob es wirklich geschah, was ich erbeten hatte. Im Hebräerbrief heißt es so, denn jeder hohe Priester wird aus den Menschen ausgewählt und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. Das heißt, das Hauptproblem der Menschheit ist das Problem der Sünde. Ich glaube, wir werden heute Christus als hohen Priester nicht mehr vermitteln können in seiner eigentlichen, nämlich in seiner versöhnenden Funktion, der die Sünden der Welt hinwegnimmt, wenn wir uns unserer eigenen Sündigkeit und Erlösungsbedürftigkeit nicht mehr bewusst sind. Hier spüren wir in all diesen Diensten, die wir eben aus dem Alten Testament gehört haben, ist der Priester ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Versucht es wenigstens zu sein, zumindest was die Seite der Menschheit betrifft, vor Gott, für die Menschen vor Gott zu stehen, vielleicht sogar sich als Obersünder für die Menschen hinzuhalten vor Gott. All diese Versuche mögen wunderbar ehrenrührig und bewundernswert sein, aber sie waren nicht vollkommen, weil im Grunde die Zusage fehlte von Gott, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Dieses Wort ist erst mit Christus in die Welt gekommen. Aber dieses Mittlertum, dieser Versuch, diese Brücke wieder zu bauen über den Abgrund, der den Menschen von Gott getrennt hat, das ist allem Priestertum innewohnend. Also aller Mittlerschaft liegt zugrunde, ich sage es noch einmal, dieses Faktum der Ursünde, die den Menschen einstens von Gott getrennt hat. Man könnte wirklich sagen, das war so ein zweiter Urknall. Man nennt dieses Wort meistens im Zusammenhang mit der Entstehung des Kosmos, aber man kann es auch durchaus auf die Sünde anwenden. Dieser Urknall, der mit der zerstörerischen Wucht eine Atombombe, ein ganzes Gebäude zum Einsturz gebracht hat und diese Kluft geschaffen hat, die den Menschen von Gott trennt. Die Sünde ist diese Urkatastrophe und alles, was wir an Grausamkeiten und furchtbaren Dingen auch heute in der Welt erleben, ist nichts anderes als ein ferner Nachhall dieser furchtbaren Katastrophe der Sünde. Wir können es im Grunde gar nicht ermessen, was das war am Anfang. Denn wenn wir all die Konzentrationslager und Grausamkeiten, auch den Terrorismus und diese Dinge, die heute geschehen, wenn man die alle zusammennimmt, sie sind im Grunde nichts anderes als die Auswirkung dessen, was einmal am Anfang als verheerende Katastrophe stand. Und diese Katastrophe, worin sie auch immer bestanden haben mag, wir wissen das nicht. Es fing ja im himmlischen Bereich an, bei den Engeln, hat sich dann fortgesetzt in den Menschenbereich hinein, durch die Schlange ganz geschickt eingefädelt und hat schließlich sich bis auf uns hin ausgewirkt. Diese Katastrophe hat Christus sozusagen eingedämmt als der hohe Priester. Als der Mensch also so von Gott getrennt war, dass es eigentlich vom Menschen her gar keine Möglichkeit mehr gab, zu ihm zu kommen, da gab es verschiedene Möglichkeiten, diese Katastrophe wieder umzukehren. Zunächst einmal, die billigste Möglichkeit ist, dass der Mensch getrennt von Gott, auf seine bloße Geschöpflichkeit zurückgeworfen, diese vergängliche Welt zum Paradies erklärt. Also die Immanenz, wie man sagt, zur Transzendenz oder die Transzendenz zur Immanenz erklärt. Das heißt, hier diese Welt ist jetzt mein Himmel, diese Welt ist jetzt mein Gott, diese Welt werde ich jetzt schöpferisch gestalten. Und mehr gibt es ohnehin nicht und dann sind wir alle glücklich. Sie kennen ja diesen Slogan, es gibt wahrscheinlich, mit höchster Wahrscheinlichkeit keinen Gott, aber mach dir nichts draus, lebe einfach. Das sind so die Slogan der Atheisten heute, die den Menschen einreden wollen, du musst nur die Erde zum Paradies machen und alles ist in Ordnung. Diese Welt, losgelöst von Gott, hat natürlich ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und diese Gesetzmäßigkeiten heißen, wie die Heilige Schrift uns sagt, genießen wollen, besitzen wollen, herrschen wollen. Und diesen drei der Welt innewohnenden Gesetzen, die diese Welt als Anti-Schöpfung gegen Gott sozusagen aufbauen wollen, diesen Versuchungen hat Jesus in der dreifachen Versuchung in der Wüste widerstanden. Das genießen wollen, angedeutet durch die Steine, die er zu Brot machen sollte. Das besitzen wollen, indem er die ganze Welt in Besitz nehmen sollte, als er auf dem Berg stand und alles zu Füßen sah. Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und dann eben dieses gelten wollen. Dieses Gelten und in den Augen der Menschen etwas sein wollen, indem du das Schauwunder tust und dich vom Tempel herunterstürzt und siehe, die Engel werden dich auffangen und du wirst den Menschen zeigen, wie groß du bist. Das sind die drei Versuchungen, die heute in unserer Gesellschaft sehr stark virulent sind. Stellen Sie sich einmal vor, wenn um Mitternacht, um 24 Uhr heute Nacht, alle diese drei Motivationskräfte aus der Welt genommen würden. Also der Besitztrieb, der Genusstrieb und der Trieb, Karriere zu machen und über andere zu herrschen. Ich garantiere Ihnen, das ganze Wirtschaftssystem und gesellschaftliche Leben würde in der Welt in sich zusammenbrechen. Außer dort, wo jemand im Sinne von Mutter Teresa und aus Liebe zu Christus getrieben noch seinen Dienst tut. Das ist die Antriebskraft des Himmels, der wieder mit der göttlichen Liebe verbundenen Welt, die Christus erlöst hat, das bleibt. Aber alles andere würde in sich zusammenbrechen. Dann würden wir feststellen, dass die meisten Leute, die heute unter dem Vorwand eines edlen Humanismus daherkommen, dass sie alle Lügen gestraft werden, dass sie im Grunde nicht die Menschen, sondern nur sich selbst gemeint haben. Eine zweite Möglichkeit, mit dieser Trennung von Gott durch die Sünde fertig zu werden, wäre der Versuch, sich selber zu erlösen. Diese Selbsterlösungsversuche sind vielen Religionen auch innewohnend. Denken wir daran, wie zum Beispiel im Buddhismus vom Karma geredet wird. Also von dem Schicksal, das du abarbeiten musst, indem du, wenn du es in einem Leben nicht schaffst, in einem weiteren Leben, in weiteren Kreisläufen des Lebens, so weit schaffst, dass du endlich durch eigene Leistung eingehen kannst in eine gewisse Glückseligkeit. Du wirst es selber erleisten. Ich entsinne mich, ein Freund von mir, der in Japan Missionar ist, Der kam einmal nach Deutschland in Heimaturlaub und kam an ein Gymnasium und der Direktor des Gymnasiums bat ihn, etwas über Zen-Buddhismus zu sagen, vor der ganzen Schulgemeinschaft. Und da fragte der Missionar den Direktor, sagen Sie mal, wie viele Schüler haben Sie hier in der Schule? Ja, ungefähr 1200. Wie viele von den 1200 wären interessiert, etwas über Zen-Buddhismus zu hören? Naja, vielleicht 200. Wie viele von den 200 wären bereit, den Weg des Zen auch zu gehen? Naja, das könnten vielleicht 10 sein. Und wie viele von den 10 wären in der Lage, den Weg bis zum Ende zu gehen? Und dann sagte der Direktor gar nichts mehr. Und dann sagte der christliche Missionar, und deswegen, wegen diesem einen vielleicht, der diesen Weg gehen könnte, soll ich etwas über Zen-Buddhismus vor dieser Schule sagen? Reden wir doch über Christus. Ist doch viel einfacher. Warum? Und das ist nämlich der dritte Weg. Der dritte Weg, der wird mit folgender Frage eingeleitet, die Hans-Urs von Balthasar einmal gestellt hat. Es ist ein großer Unterschied, ob der Mensch sich mühsam mit eigener Kraft und eigenem Kraftaufwand mühsam einen Berg hinaufarbeiten muss, bis er vielleicht, wenn überhaupt, den Gipfel erreicht, um bei Gott zu sein, oder ob Gott von dort oben herunterkommt zu uns Menschen, auch zu denen, die diese Leistung ohnehin nicht erbringen können. Und das ist der Weg des Christentums. Das ist der priesterliche Weg, den Christus beschritten hat. Der Mensch weiß, dass er aus eigener Kraft sich nicht von Sünden befreien kann. Er streckt seine Hände sehnsüchtig zum Himmel empor. Das ist die uralte Gebetshaltung der emporgehaltenen Hände. Im Grunde ist es auch die Geste der Hilflosigkeit. Man möchte gewissermaßen den Himmel herunterziehen, aber die Arme sind ja viel zu kurz. Der Mensch ist hilflos. Er streckt sich nach Gott aus und was tut Gott? Er kommt diesem Sehnsuchtsschrei entgegen. Wir haben das ja immer wieder auch in der Adventszeit gehört. Tauet ihr Himmel von oben. Ihr Himmel regnet den Gerechten herab. Diese sehnsuchtsvolle adventliche Haltung des Menschen. Ihr kommt Gott entgegen. Deswegen sagt Johannes der Täufer, ich taufe nur mit Wasser. Das heißt, ich kann euch nur darin bestärken, eure Hände weiter zum Himmel zu erheben, sehnsüchtig. Aber dann kommt der wird all dieser Sehnsucht entgegenkommen, weil er mit Feuer und Heiligem Geist euch taufen wird. Und das ist Jesus Christus. Und über ihn wollen wir dann heute Nachmittag nachdenken, was das besondere Priestertum Jesu Christi ist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.